Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Wasser und Brot der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Ne, Peter? Oder wie sieht's aus?
Kannst mir doch noch nicht mal das Wasser reichen. Jetzt damit Brot.
Niemand kann mir das Wasser reichen, außer dem Barkeeper. Ja, Wasser und Brot, so das Essentielle. Wir sind der essentielle Podcast. Nicht der einzige, nicht unbedingt der beste. Der schönste vielleicht, ja, stimmt.
Bitte?
Der bescheidenste.
Das sowieso.
Der wichtigste. Der transparenteste natürlich auch, aber vor allem auch der essentiellste.
Aus welchen Gründen?
Aus den Gründen, aus denen du heute keinen Bock hast, Podcast aufzunehmen.
Das kann dann jetzt nur ich beantworten. Das ist ja blöd.
Ja, wolltest du mir ja nicht sagen. Hast du vorhin erst gesagt, so, boah, nee, ich habe heute echt gar keinen Bock.
Ja, vielleicht weiß ich ja, was auf uns zukommt.
An Filmen, die wir besprechen, oder was?
Ja.
Das weiß ich ja auch.
Und trotzdem hast du Bock?
Auf jeden Fall. Aber ja, guck mal, lass uns direkt mal mit den positiven Sachen anfangen.
Bitte.
Hardline Film Festival. Während ihr das jetzt hier hört, ne, liebe Filmfressenfamilie, sind wir in Regensburg unterwegs. Auf dem Hardline Film Festival. Und da sind wir zugegen. Wir sind akkreditiert, dürfen da alle Filme gucken. Und ich bin da in der Jury für den Kurzfilmpreis, die ich mir da natürlich auch noch alle reinziehe. Und wir werden da vor Ort sein und so viele Filme wie geht mitnehmen.
Alles und jeden.
Ja, wir lassen die schon da, die Filme, aber wir werden die uns angucken.
Wir werden die uns für den Podcast aneignen.
So sieht's aus. Und dann machen wir eine schöne Doppelfolge. Mhm. Besprechen hier alle möglichen Filme. Da sind ein paar interessante Sachen dabei. Mhm. Wenn ich mal das Programm oder die Pressemitteilung, die PM durchgehe, haben wir hier als erstes Blaze zum Beispiel stehen. Das sieht so ein bisschen aus wie hier Kill the Giants oder 5 Minuten nach Mitternacht oder so. Mhm. Steht auch hier so, so berührend kann Genre-Kino sein.
Oh.
Bin ich mal gespannt. Australischer Film. Dann gibt es auch wieder so ein Director-Spotlight. Also da wird dieses Jahr der Dian Iskander Said in den Fokus gerückt. Der hat unter anderem den Film Bloodflower mit im Programm. Steht hier bildgewaltige Over-the-Top-Exorzismus-Action.
Geil.
Ja gut, könnte jetzt vielleicht nicht unbedingt was für mich sein, aber ich bin offen. Ich lasse mich gerne überzeugen.
Wird wahrscheinlich die bessere Alternative zu The Pope's Exorcism?
Obwohl ich mich auf den freue, ja.
Ja,
echt? Pope's Exorcism, ja.
Okay.
Habe ich irgendwie Bock drauf.
Weiß nicht.
Der dritte Satz da in der kleinen Beschreibung, der zweite Satz, der letzte Satz, der hat es mir eher angetan. Ein Fest für alle, die es ein bisschen grüber und satanischer mögen.
Ha, da gefällt dir beides.
Bin ich auch schon mal dabei. Film aus Malaysia, also ist ein malaysischer Regisseur. Sehr interessant, weil, also das sind immer nur so ein, zwei Sätze, die da stehen und ich wollte mich ja nicht zu viel vorbereiten, weil ich mich immer gerne überraschen lasse.
Mhm.
Aber wir wollen das natürlich hier auch so ein bisschen anteasern und euch natürlich herzlich dazu einladen, in Regensburg vorbeizuschauen. Könnt ihr natürlich die ganzen Filme gucken, die wirklich vielversprechend sind. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr uns seht und wenn ihr Bock drauf habt, mit uns quatschen, ein Bierchen trinken. Steffen, der Trash-Taucher, ist auch da.
Ja, wir lassen uns auch gerne auf ein Bierchen einladen. So ist es nicht.
Ganz genau. Ihr könnt uns auch einfach einen Fuffi zustecken oder so. Das ist natürlich auch, wir haben es nötig.
Ja.
Ne, hier steht irgendwas von atmosphärisch dichter Horrorfilm. Der heißt Flowing und bleibt mit seinen apokalyptischen, düsteren und unangenehmen Bildern im Kopf. Ein Film von Paolo Stripoli, Italien, Belgien. Klingt super interessant irgendwie.
Klang jetzt mehr finnisch, oder? Ripoli.
Ripoli, genau. Hunt Her, Kill Her, auch irgendwie so Katz-und-Maus-Spiel, habe ich ja immer Bock, so klingt ein bisschen nach Thriller aus den USA. Es gibt auch zwei Filme im Programm, die wir schon kennen.
Mhm.
Soft and Quiet hatten wir hier im Rahmen der Fantasy-Filmfest White Nights besprochen.
Gar nicht lang her.
Nee, den gucke ich mir aber nicht nochmal an.
Ja, der war ein bisschen anstrengend.
Genau, der ist nicht schlecht.
Ja, ja.
Geht gar nicht um die Qualität des Films, der ist einfach nur hart und anstrengend. Pelikan Blut läuft auch nochmal.
Mhm.
Und ja, so ein Film aus Chile, der heißt The Fist of the Condor.
Klingt mehr nach Action.
Ja, ja, und der erste Satz ist einfach nur Kung Pao.
Okay, damit hat er mich.
He is an idiot. We have purposely trained him wrong as a joke. If you've got an ass, I'll kick it.
Ja, Eastern-Hommage mit blutigen Bandagen und Augenzwinkern. Also das scheint irgendwie unterhaltsam zu werden.
Es gibt tatsächlich einen Film, auf den ich mich besonders freue, weil ich über den schon viel gehört habe, weil das auch wieder so ein Film ist, der hier so rüberschwappt mit Vorschusslorbeeren und auch schon als einer der härteren Sorte gehandelt wird. The Outwaters.
Ja.
Da bin ich echt mal drauf gespannt. Band, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Richtung von Footage, aber der soll ordentlich zur Sache gehen.
Ja, hier steht irgendwas von Mindfuck und so. Ja, hab ich Bock.
Ja.
Den werden wir uns auf jeden Fall auch zu Gemüte führen. Also vom 6. bis 9. April im Ostentor-Kino in Regensburg sind wunderbare Filme anzutreffen. Alles nur Genre-Kino. Der Trash-Taucher und wir sind auch anzutreffen.
Richtig.
Wenn ihr Bock habt, wir sehen uns und wir sehen wahrscheinlich auch sehr viele schöne Filme. Also ich habe da richtig Bock drauf. Wir werden ja auch ein bisschen filmen.
Mhm.
Ja, und vor allem dann noch das in Form zweier Podcasts verarbeiten.
Krasser Scheiß.
Double Feature. Also vielen Dank an der Stelle nochmal an den Flo, der uns da eingeladen hat.
Auf jeden Fall.
Und jetzt, wir fahren dahin mit einem Manta.
Manta.
Oder was, ne?
Natürlich.
Mit einem Opel fahren wir auf jeden Fall.
Richtig, sehr gut. Und damit hast du das Wort abgegeben an den Opel-Fanatiker. Nein, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber meine Familie fährt tatsächlich, seitdem sie Autos fahren können, zu 99% Manta. Nee, ist Quatsch. Aber Opel.
Und dein Vater ist so ein typischer Manta-Fahrer.
Ja, total. Voll der Assi.
Ja, ja, von der Frise her und auch immer mit dem Ellenbogen aus dem Fenster wie ein Gangster. Das ist schon geil.
Und meine Mutter ist natürlich auch Friseuse. Von daher, das passt schon wunderbar.
Ja.
Ja, aber du hast natürlich übergeleitet zu Manta Manta, der Film, der mich ins Kino gelockt hat, obwohl Till Schweiger nicht nur mitspielt, sondern im zweiten Teil auch, meine ich, Regie geführt hat.
Das ist in der Tat so.
Ich muss ja gestehen, ich kenne sehr wenige von seinen Filmen. Ich weiß ja nur, dass er sehr gehasst wird, vor allem auch in Deutschland. Ich meine, er ist super erfolgreich, aber er wird von allen gehasst.
Es ist aber in Deutschland normal, wenn du erfolgreich bist, dann wirst du gehasst. Das ist meistens auch so.
Ja, ja, aber ich glaube ja hier gerechtfertigt. Beziehungsweise war für mich jetzt auch mal die Möglichkeit, etwas genauer zu sehen, warum das so der Fall ist.
Vor allem die Presse ist ja nicht so gut auf ihn zu sprechen. Ne? Die haben ja seine Filme häufig zerpflückt.
Mhm.
Und daraufhin hat er irgendwann gesagt so, ja, dann zeige ich meine Filme der Presse nicht mehr. Komischerweise hat er das beim Manta Manta 2. Teil nicht so gemacht. Der lief in der PV.
Okay.
Wir haben ja den Lenny und den Marius von CSB getroffen bei Evil Dead Rise. Und die haben erzählt, dass die am Vortag eben bei Manta Manta 2. Teil waren.
Ja.
Und da habe ich dann quasi schon ein Review bekommen.
Und
ich habe mir nicht im Kino angeguckt. Ja, ich bin jetzt gespannt, was du sagst, aber ich kann es mir eigentlich schon denken.
Okay. Ich wollte ganz kurz, weil ich habe natürlich im Vorfeld nochmal Manta Manta angeschaut. Ein Film, den ich nie geliebt habe, aber den ich immer cool fand irgendwie. Ne? 91, habe den auch relativ früh geschaut. Als junger Jugendlicher war für mich auch die erste Rolle von Till Schweiger, ne? An seiner Seite Tina Ruland und natürlich der große Michael Kessler, der für mich hier quasi so eine One-Man-Show abliefert, beziehungsweise nachträglich.
Eine One-Nose-Show.
Genau. Für mich nachträglich das größte Highlight tatsächlich dieses Films ist. Damals von Eichinger produziert mit Rang und Namen, beziehungsweise mit allem, was das deutsche Kino damals leider ausgemacht hat, weil es sehr viel aus den USA kopiert hat. Ne? Fängt dabei an, dass wir hier quasi in jeder Szene Jeans sehen. Wir sehen die US-Flagge, wir sehen Rocky, wir haben den James Dean-Look, wir haben ganz kitschiges Frauen- und Männerbild.
Man könnte schlimmere Sachen aus den USA importieren, ne? Weiß nicht, so systematischen Rassismus.
Ja, warte, dazu komme ich doch jetzt.
Und sowas. Ach so, sorry.
Also nicht Rassismus in der Hinsicht, aber Political Uncorrectness.
Mhm.
Ne, so von wegen, wie man denn mit seinen ausländischen Nachbarn, sag ich jetzt mal, umgeht. Ne? Also ich glaube, heute würde es, obwohl, ja, Schweiger hat es, glaube ich, in Manta Manta 2 auch so ein bisschen den Ausländer in Anführungsstrichen so gezeichnet, aber gut, sei dahingestellt. Hatte mich damals nicht gestört, heute sehe ich das halt als Zeitgeist in gewisser Form.
Ich sag nur Hilmi Sözer, ne? Der Türke, der einen Italiener gespielt hat.
Ja.
Ist es Regen? Ist es Tanga?
Da kannst du mal die Schnauze halten, Spaghetti. Du bringst mich total durcheinander, ey.
War jetzt natürlich ein anderer Film, aber...
Ja, gut. Aber auch ein Film, den ich früher tatsächlich geil fand. Ich glaube, heute wird der nicht mehr so cool ankommen.
Ja, ich habe das ja mal ausprobiert. Den Film nach Jahren nochmal anzugucken. Voll normal.
Ja.
Nach 10 Minuten ist er dann aus dem DVD-Player geflogen.
Okay.
Ich glaube, maximal eine Viertelstunde. Länger haben wir es nicht ausgehalten.
Das ist aber sehr früh. Ne? Hätte man ja ein bisschen mehr Chance geben können. Was Manta Manta über Strecken rettet, ist neben dem absolut großartigen Charme von Schweiger, das gute Aussehen von Tina Ruland, die Nase von Michael Kessler, seine Witze, also seine Situationskomik und natürlich die Manta Manta Witze.
Die Witze von Michael Kessler?
Ja, die Sketche. Der spielt ja von den Loser.
Mhm.
Das ist ja im Prinzip, ist der ganze Film darauf ausgelegt, dass er am Schluss eine Frau kriegt. Der türkische Kollege, der organisiert ihm eine Frau, die sich dann letztlich in ihn verliebt und mit ihm tatsächlich auch zusammenkommt. Aber er wird ja selber als absoluter Versager, Loser dargestellt, über den wir nicht direkt lachen, sondern eher mit dem wir lachen, weil wir seine Naivität irgendwie charmant finden. Ist auch letztlich so eine der wenigen sympathischen Figuren, weil er ja so ein bisschen zurückgeblieben ist und dafür auch nicht so wirklich viel kann. Die anderen brüsten sich schon eher damit, dass sie kein Abitur machen, weil sie es nicht nötig haben. Also letztlich wird hier auch eine Gesellschaftsschicht, sage ich mal, gezeichnet, schon irgendwo Mittelschicht, ne, weil wir schon arbeitende Bevölkerung haben, ne, aber die halt nicht viel mit Bildung am Hut hat.
Wir sind auch stolz aufs Proletariat, kann man so sagen.
Ja, aber das Entscheidende bei diesem Film war immer, dass man sich, wie gesagt, nicht über diese Menschen lustig gemacht hat, sondern wir haben mit ihnen gelacht, weil die sich halt auch dessen meistens bewusst sind, dass sie halt eben nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte sind.
Warum darf ein Manta-Fahrer in der 4. Klasse rauchen? Weil er dann schon 18 ist.
Aber das funktioniert natürlich auch durch eine Figur, die dann Abitur macht. Sozusagen, weil der Wille daran, das zu ändern, ist halt auch da. Aber letztlich ist das ein Film, der durch PS überzeugen konnte, durch Autorennen-Szenen, ne? Vor allem illegale Rennen natürlich auf den Autobahnen, aber auch in den Städten, was sehr ansehnlich auch heute noch ist, das besonders das letzte Rennen, das ist echt ansehnlich, das kann man sich heute noch geben, aber wäre Kessler tatsächlich nicht dabei gewesen, hätte das sehr viel von seinem Charme heute tatsächlich verloren. Es ist natürlich stark angestaubt, war nie ganz hoch bei mir in der Gunst, aber das ist ein Film, den ich mir heute noch gern angucken kann, besonders weil er halt auch am laufenden Band ganz nette Manta-Witze hast.
16 Manta-Fahrer lungern vor dem Kino rum, gehen aber nicht rein. Warum nicht? Die warten noch auf zwei andere. Der Film ist erst ab 18.
An die Zeit kann ich mich auch noch erinnern. Anfang der 90er, da waren Manta-Witze mega angesagt. Mhm. Waren eigentlich im Prinzip wie die Ostfriesen-Witze oder Blondinen-Witze, ja. Nur eben mit Manta-Fahrern und dann so ein bisschen aufs Autophile fokussiert und dann einfach, ja klar, die sind halt dumm, ne? Sind ja. Dumm und proletenhaft und stehen halt immer nur, wer ist es auf ihr Auto, da gibt es zum Beispiel, woran erkennt man die Garage eines Manta-Fahrers, ne? Ist natürlich an der Blutspur an der Seite, wo der ja. Ellenbogen immer raushängt, natürlich, ja. Ne? Ja. Also solche Sachen halt.
Ja. Am schönsten fand ich noch, was haben ein Manta und ein Kondom gemeinsam? Der ist aber auch relativ leicht. Beide behindern den Verkehr.
Ah, okay.
Ja, kriegt man hier halt quasi um die Ohren gehauen. Aber wie gesagt, so ein bisschen PS-Power, so ein paar Witze, die heute noch irgendwo funktionieren. Und so war es dann auch logisch, dass ich mir irgendwie den zweiten Teil angeschaut habe, auch wenn der Trailer richtig grottig aussah und auch alles andere als witzig war. Und ich halt, wie gesagt, mich davon überzeugen wollte, was denn die Kritiker an Til Schweigers Filmen heutzutage groß stört. Und ich muss sagen, Mann, wurde das bestätigt, was man so immer hört.
Hast du noch nie einen Film von Til Schweiger gesehen?
Ja, doch, klar. Aber wenn ich jetzt so die letzten Filme mir anschaue, das, was ich gesehen habe von ihm als Regisseur, war Honig im Kopf und Coco W1, glaube ich.
Ich habe noch den Keinohrhasen habe ich gesehen, Teil 1.
Nee, stimmt. Sorry, ich meine Keinohrhasen. Coco W habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Keinohrhasen, gut, der Eisbär natürlich aus Ende der 90er.
Knockin' on Heaven's Door, den er ja nicht geschrieben hat.
Ja, der hatte aber auch keine Regie geführt, oder? Die hat er geschrieben.
Ja, der hat ein Drehbuch verfilmt von irgendeinem Unbekannten, glaube ich. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ja.
Also ich lese hier Thomas Jahn. Regie hat auch Thomas Jahn geführt.
Okay.
Aber ja, damit habe ich halt zwei Filme oder drei Filme mehr oder weniger gesehen. Vor dem Rest habe ich mich halt immer so ein bisschen verschlossen und das anscheinend auch zu Recht. Weil Manta Manta, zweiter Teil, Mann, ist das ein peinlicher Film. Ich habe mich schon lange nicht mehr dafür geschämt, Deutscher zu sein. Also was das Filmemachen angeht.
Oh, da habe ich gleich noch einen Film, den ich bespreche. Da kannst du dich auch nochmal ein bisschen schämen, Deutscher zu sein. Können sich dann alle noch, aber egal.
Ich habe aber auch einen Film aus deutschen Landen mit aktueller Natur, der alles andere als beschämend ist. Aber Manta Manta 2 ist eine absolute Frechheit. Weil dieser Film, der hat 0,0 mit dem ersten Teil zu tun. Übertrieben gesprochen. Also es fängt damit an, im Prinzip kannst du den Film dann, ey Mann, wo ist mein Manta? Weil dieser Film hat nichts mit Manta zu tun. Es gibt eine Szene, in der Manta auftaucht. Und das war's im ganzen Film. Wir haben das Thema, was ja den ersten groß ausgemacht hat, illegale Autorennen, haben wir hier auch 0,0. Wir haben quasi ein Autorennen im ganzen Film. Und wir haben nochmal peinlichere Figuren, als wir das vorher schon hatten. Es werden ein paar Figuren, kommen ja wieder vor. Das ist natürlich Tina Ruland und Michael Kessler. Ich glaube, das war's. Ansonsten gibt er dann halt noch so Leuten wie Axel Stein, Moritz Bleibtreu kriegt eine Rolle und dann noch so ein paar von seinen Kollegen, die ich dann eventuell auch nicht erkannt habe, so ein paar hippe Leute. Ich glaube, ein Rapper ist noch dabei. Ah, stimmt, der Lukas Podolski ist noch dabei, die allesamt ziemlich bescheuerte
Lukas Podolski ist als Rolle dabei? Hat er wirklich eine Rolle?
Der spielt letztlich einen Rennfahrer. Der darf einen Satz sagen und ansonsten sieht man ab und zu sein Gesicht, das war's. Also keine Rolle ist... Genau, okay. Der Bleibtreu hat tatsächlich eine richtige Rolle. Axel Stein hat eine Nebenrolle, der hat zumindest ein paar Sätze.
Habe ich letztens gelesen, so Axel Stein ist der deutsche Jonah Hill. Fand ich gar nicht mal so schlecht.
Okay, wieso?
Ja, von wegen Jojo-Effekt und die sehen sich auch ein bisschen ähnlich.
Okay.
Auch immer so für gewisse Rollen abgestempelt.
Ja, den Jojo-Effekt habe ich jetzt bei ihm gar nicht so krass mitgekriegt. Ich habe den immer etwas kompetenter in Erinnerung gehabt, aber... Gut, so, peinlich alles, Themen, die er anspricht auch, ne, weil er fällt direkt mit der Tür ins Haus und kommt direkt mit dem Transgender-Thema an und liefert uns hier bis zum Ende in diesem Kontext unfassbar unangenehme und peinliche Szenen. Ne? Er selber hat gesagt, der Film solle nicht woke sein, aber ich glaube, da hat er irgendwie nicht verstanden, was dieses Wort bedeuten soll.
Das ist so auf krampfhaft, so von wegen so, hier so mittelalte weiße Männer, so, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, früher hat es das nicht gegeben oder so, ne?
Nein, gar nicht. Tatsächlich ist er darum bemüht, dafür Aufmerksamkeit zu schüren, beziehungsweise er sieht das eher im Positiven, macht sich aber auch irgendwo darüber lustig, aber peinlich lustig. Also es ist schon ein bisschen Schämen dabei, wie er es darstellt. Nicht seine Motivation ist das Schlechte in dem Kontext, sondern wie er es darstellt.
Die Ausführung, ja.
Genau. Eigentlich bemüht, das in einem guten Licht darzustellen, leider halt absolut gescheitert. Ein Film, der von vorne bis hin natürlich auch mit Geldern gefördert wurde, was ich gerne sehe, dass solche Filme gefördert werden, die halt leider auch absolut inhaltslos sind, weil letztlich geht es hier nur darum, dass Till Schweiger in seiner Scheißwerkstatt im Schulden versinkt und zusammen mit seiner Tochter und seinen Leuten irgendwie guckt, wie er an Geld rankommt und letztlich wollen sie ein Autorennen fahren. So, das ist alles an der Geschichte.
Oh, ich dachte, das wäre so Meta-Ebene, die drehen dann einen Film oder so und die drehen dann Manta Manta oder so. Das wäre doch witzig gewesen.
Nee, absolut einfallslos, was hier passiert. Das wird dann alles getragen von Pseudo-Liebesgeschichten für jede Figur. Das hatten wir wohl bemerkt im ersten Teil auch schon, wo halt auch dann letztlich alle in dem großen Finale dann auch quasi zusammengeführt wurden. Hier habe ich auch von Anfang an gecallt, welche Figuren zusammenkommen, was die Sache natürlich noch schlimmer macht. Aber was ich wirklich krass fand, war, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich gucke dir einen scheiß Trailer, scheiß Werbung. Das wirkt alles als wie ein riesiger Werbespot.
Für Manta?
Nee, letztlich meistens für Veltins.
Wenigstens Bier.
Ja, toll, von einem Alkoholiker, ne? Also heißt es zumindest.
Ja, letztens hat er anscheinend wieder so ein Lull-Video hochgeladen und das hat er dann auch wieder gelöscht irgendwann.
Ja, besser.
Spielt denn die Band Manta? Spielen die da?
Das weiß ich nicht, glaube ich nicht, keine Ahnung.
Ah, so eine geile Band, die kommen sogar aus Deutschland, das wäre doch perfekt. Manta Manta, zweiter Teil und Manta spielen da. Obwohl, die würden da nie mitmachen, egal.
Ja, das könnte sein, dass denen das so peinlich ist, aber ja, gut, ich weiß es nicht. Aber es wurde auf jeden Fall auch quasi in einem Werbespot, also wirklich, wenn du die Endsequenz siehst, du denkst dir, das ist ein scheiß Veltins Werbeclip. Das ist unfassbar peinlich, was der hier abliefert. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, wie das in anderen Filmen ist, aber dieser Film, der hat so einen Instagram-Filter drüber. Das ist irgendwie alles so traumhaft, so weich gewaschen, irgendwie auch ganz komische Farbpalette, die er hier bedient. Das sieht total merkwürdig aus. Und ist natürlich dann auch in seinen, in Anführungsstrichen, emotional wichtigen Situationen immer viel Zeitlupe, ne? Figuren formulieren immer alles aus, was sie denken. Sehr interessant, weil das in dem späteren Film wirklich tatsächlich intelligent eingesetzt wurde, dieser Gedanke. Aber hier ist das einfach nur hässlich, was der hier liefert. Und es ist halt von vornherein klar, was hier passiert, in welchem kitschigen, klischeehaften Ende sich das hier auflöst, dieser Gedanke, irgendwie so einen Film aus den 90er Jahren zu revivalen, was halt überhaupt nicht funktionieren kann. Und das weiß er halt auch, weil er quasi auch nichts vom ersten transportiert.
Naja, dass das nicht funktionieren kann, würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen, weil Clerks 3 hat auch zumindest über weite Strecken recht gut funktioniert.
That is the dumbest idea I've ever heard.
Aber da hast du auch gute Macher, die dahinter stecken, oder?
Ja, also da ist auch ist auch nicht alles gut dran, aber wenn man das durch die Nostalgiebrille sieht und so, funktioniert das da und berührt dann schon irgendwie das Herz. Aber alles, was du hier bisher gesagt hast, überrascht mich nicht. Das ist eigentlich alles vollkommen klar. Also das war zu erwarten, denke ich. Oder ich weiß ja nicht genau, was du erwartet hast, aber das ist jetzt erstmal so, denke ich mir, ja, war doch logisch von vornherein. Was ich jetzt gehört habe von Marius und Co. war, dass der auch technisch, also handwerklich, unfassbar schlecht ist.
Ja.
Er hat da von Anschlussfehlern gesprochen, hatte von einem miesen Drehbuch gesprochen, Achssprünge etc. Ja. Ne? Was geht da ab?
Ja, das ist genau der Fall. Das Technische, das war mir in dem Kontext ja auch gar nicht so wichtig.
Denn, aber das ist ja die Basis, also dass du zumindest handwerklich, dass das nach einem Film aussieht, aber der meinte, das wirkt nicht mal wie ein Film.
Das Krasse ist halt auch die Gewichtung, die Geschwindigkeit und die Plotpoints, das ist alles, die Plotbeats, die gibt es irgendwie nicht. Der hält sich 10 Minuten lang damit auf, wie er seinen Führerschein zurückkriegt, um da halt über die Transgender-Geschichte ein paar Witzchen charmant zu reißen. Und kommt dann von Hölzchen auf Stöckchen und das Drehbuch ist kacke. Und ich meine, ich habe ja schon gesagt, ne, der Film hat eigentlich grob gesagt nicht zu erzählen. Das Manta Manta, der erste Teil, ist viel durchdachter tatsächlich.
Er ist auch nicht von Til Schweiger.
Genau, das ist halt das große Problem. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Herr kein besonders guter Darsteller ist. Ich sag bewusst kein Schauspieler, aber ein Regisseur schon mal gar nicht. Das wäre jetzt sozusagen der Sargnagel für mich, was Schweiger im Kino angeht.
Nur weil Didi Hallervorden nicht mitspielt. Mann, Mann, Mann.
Du bist manchmal drauf. Pederchen. Hallervorden hat den Film gerettet.
Den Honig im Kopf?
Ja, genau.
Honey in the Head? Ja, habe ich nicht gesehen, natürlich nicht. Ja. Ziehe ich mir meistens auch nicht rein, die Sachen, die er macht.
Aber ganz schön vermessen, was ich hier so von mir gebe.
In der Tat. Schön, danke für dieses Wortspiel, denn genau dieses Wortspiel beinhaltet der Film, über den ich spreche, den ich gesehen habe, denn es war mal wieder Samstagabend, war Kulturzeit.
Aha.
Die Dame des Hauses und ich, ne, haben uns in feinen Zwirn geworfen und sind dann natürlich ins Arthouse Kino gegangen.
Das heißt, ihr habt Jogginganzüge angehabt, saß auf der Couch und habt Chips gefressen.
Nein, stimmt, ich war in einem Kino.
Ach so, echt?
Ja, im Programmkino. Das ist ein aktueller Kinofilm, der heißt Der vermessene Mensch.
Aha.
So, und der Filmtitel ist natürlich auch zweideutig. Ist zweideutig.
Ja.
Ich habe zweideutisch gesagt, ne? Fast.
Macht doch nichts. Deutsch.
Ja, ich muss deutschlich sprechen.
Genau.
Ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Das klingt jetzt, erst, wenn man weiß, worum es geht, vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich habe den Trailer schon vor ein paar Monaten gesehen. Der lief auch auf der Berlinale, glaube ich, auf der 73rd Berlinale. Und ich habe mich deshalb gefreut, weil jetzt in den ganzen Debatten um Deutschland, deutsche Geschichte, Nazis und so weiter, Geschichtsaufarbeitung, die ja in den vergangenen Jahren jetzt wieder vermehrt frequentiert, omnipräsent waren. Da haben ja einige, auch sind es häufig Rechtspopulisten oder Leute, die halt rechtskonservativ bis Nazi sind, die dann immer sagen, wir werden immer nur auf den Holocaust reduziert, bla bla bla. Und denen habe ich dann auch gerne mal gesagt, von wegen so, nein Mann, keine Angst, nicht nur der Holocaust steht auf eurer Rechnung, zum Beispiel auch der Völkermord an den Herero. Ja, ihr wart auch in Afrika unterwegs und habt da Völkermord begangen und so. Und Kolonialscheiß, also waren nicht nur die Belgier, die Portugiesen und so weiter in Afrika und haben da Scheiße gemacht, ne? Auch die Deutschen, also wir haben einfach alles mitgenommen. Wir Deutschen haben einfach mal jeden Scheiß mitgenommen. Also man kann sich noch für etwas schämen, nicht nur für den Holocaust, sondern auch dafür. Was ich mit diesen zynischen Kommentaren sagen möchte, ist, es gibt zusätzlich auch noch eine Sache in der deutschen Geschichte, die leider irgendwie so ein bisschen untergeht, habe ich manchmal das Gefühl. Das finde ich wirklich schade, dass das überhaupt nicht so präsent ist. Es wird auch in der Schule kaum bis gar nicht gelehrt. Ja. Also wir hatten das zum Beispiel nicht.
Ja.
Ne? Es war dann wirklich immer nur von 1948 bis 1989. Also es war immer dann so von, zwar schon Kaiserreich und so, aber es war dann eher so Fokus auf danach Hitler und so und Fokus vor allem Zweiter Weltkrieg, danach hier so Verträge von Versailles und so weiter bis dann zum Mauerbau und dann über den Mauerbau Kalter Krieg bis zum Mauerfall. Das war eigentlich so der Fokus, aber solche Sachen wollte man den Leuten wahrscheinlich dann nicht auch noch zumuten. Ach übrigens, wir haben auch das noch gemacht, ne?
Gab keine Zeit mehr, ne?
Genau, ja. Und dieser Film spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und da geht es um den Ethnologiestudenten Alexander Hoffmann, gespielt von Leonard Scheicher. Dessen Vater war Ethnologieprofessor und er möchte in dessen Fußstapfen treten und die wollen die Evolution irgendwie erklären und forschen, wie soll man sagen, vermessen schwarze Menschen und weiße Menschen und möchten einen Unterschied darstellen. Das ist auch das Volk der Herero, dass die da irgendwie evolutionär benachteiligt sind oder eine Stufe hinter sind oder was auch immer und halt so Rassenunterschiede. Ne? Also die gehen noch von verschiedenen Rassen aus, die es ja biologisch bestätigt nicht gibt bei Menschen. In der Ideologie gibt es das ja.
Aber hast du Django Unchained nicht gesehen? Da wurde doch ganz klar gezeigt, wo der Unterschied liegt. Im Schädel war doch irgendein Symbol drin oder so, was den Unterschied klar gemacht hat.
Django Unchained spielt noch ein bisschen früher, ne?
Ja, das kann sein.
Egal, hier geht es so wissenschaftlich, dass sie auf jeden Fall Schädel vermessen oder halt auch Menschen einfach vermessen und die dann studieren. Da kommt dann so eine Delegation halt dahin an Hereros. Die wollen nämlich mit dem Kaiser Willi sprechen, weil das den Menschen dort nicht gefällt, dass die Deutschen rutschen, sich da so ausbreiten.
Ja.
Also ausbreiten heißt ja nicht, dass sie da hinkommen und sagen, hey, guten Tag, ey, können wir mal kurz eure Nase messen, sondern es ist natürlich also Militärgewalt da am Start, Versklavung und so weiter und so fort und eben halt auch einfach Völkermord.
Landnahme.
Genau, solche Geschichten. Und der Alexander Hoffmann ist so ein Zweifler. Der nimmt nicht alles, was der Professor von Waldstätten, hier gespielt von Peter-Maria Simonischek, der nimmt da nicht alles einfach so hin, weil er sagt, ich bin Wissenschaftler, ich möchte das studieren. Ich möchte selbst erfahren, selbst wissen und so weiter. Und dadurch, dass er dann sich mit einem Exemplar der Kunuye, gespielt von Girlie Charlene Jazama, kommt aus Namibia, das ist das Exemplar, das er dann vermessen soll, ja, und mit ihr kommt er ins Gespräch, stellt fest, dass sie halt Deutsch spricht, weil das hat sie von einem Missionar gelernt, und entdeckt auch, dass sie überraschend starke kognitive Fähigkeiten aufweist und ja, dass er konnte sich mit ihr über Politik unterhalten und alles Mögliche und er stellt dann diese vermessene These auf, dass diese Unterschiede zwischen denen ja vielleicht gar nicht
existieren.
Ja, ja, dass sie, wenn es überhaupt Unterschiede gibt, dass die eben sozialer Natur sind.
Ja.
Dass es durch Umwelteinflüsse und durch Erziehung und so weiter und so fort, also hätte sie jetzt mehr Zugang zu Bildung, dann würde es keinen Unterschied machen.
Ja.
Und diese These gefällt natürlich den meisten nicht, ne? Die pochen da noch auf Darwin und hin und her und für die ist das natürlich alles Käse. Naja, er schließt sich auf jeden Fall einer Reise an. Also muss man sagen, er hat viel Sympathie für die Dame, macht auch ein Foto von ihr und ist halt irgendwie ein bisschen begeistert. Wahrscheinlich auch so ein bisschen verknallt, aber das wird auch nie, also okay. Sehen wir nur in der Art und Weise, wie er mit ihr umgeht. Das wird jetzt auch nicht so ausformuliert, ne? Dass er da jetzt unbedingt die große Liebe sucht, aber er hat auf jeden Fall, sind da Gefühle im Spiel.
Ja.
Er schließt sich da so einer Forschungsgruppe an und der nächste Teil des Films spielt dann eben in Afrika bei den Herero und Nama und ist auf der Suche nach ihr, ist aber auch natürlich auf einer Forschungsreise. Das heißt, er muss trotzdem da auch die Menschen noch vermessen und so. Und der Professor gibt ihm dann immer wieder so Anstöße zu sagen, ja gut, dann, ja, wenn das nicht geht und so, dann vermessen sie doch dann Leichen. Und ja, wir wollen ja die Evolutionstheorie oder diese Entwicklung nachweisen, dann gehen sie mal an Gräber ran. Leute, die schon länger tot sind. Und das ist natürlich dann Grabschändung und hin und her.
Und Leichenschändung letztlich.
Das sowieso. Und er ist dann da mit so einem Militärtrupp unterwegs. Und das verliert der Film irgendwann so ein bisschen aus dem Fokus, dass es dann um diese Frau auch geht, dass er sie finden möchte, weil dann steht er so sein Zwiespalt, weil er ist immer so zwiegespalten zwischen, kann ich hier was verändern mit meinen Beobachtungen oder nicht?
Ja.
Er ist kein Rassist und er möchte halt das widerlegen, also beziehungsweise sammelt wissenschaftliche Beweise und möchte das vorherrschende wissenschaftliche Bild widerlegen. Da werden ihm aber immer wieder Steine in den Weg gelegt.
Ja.
Nicht nur von seinem Professor, auch vom Militär, von den Missionaren natürlich, ne? Also es ist dann halt die großen Gruppen, Religion, Militär und Wissenschaft, die hier da nicht gut zusammenarbeiten und ja, macht immer wieder die Erfahrung, dass er als Einzelner wohl nicht so viel ausrichten kann. Was mir jetzt an dem Film sehr gut gefallen hat, ist das ist jetzt nicht so ein Misery-Porn unbedingt, also es ist jetzt nicht so ein Kriegsdrama, das die ganze Zeit irgendwie abgeschlachtete Menschen zeigt und ja, Krieg ist schlimm und so, das wissen wir, das bekommen wir natürlich auch mit und wir bekommen natürlich auch mit, dass manche einfach nur Befehle befolgen, dass nicht alle da nach einer Gesinnung handeln, sondern manche auch einfach nur Befehle befolgen und manche sich auch einfach nur denken von wegen so, ja ey, vielleicht helfen wir denen ja hier oder wie auch immer, ne, also so die verschiedenen Seiten des Krieges würde ich gar nicht sagen, da gibt es ja eigentlich nur eine Seite und die ist scheiße, sondern verschiedene Menschen, wie die den Krieg wahrnehmen und eben verschiedene Standpunkte aus Religion, Militär und Wissenschaft und wie die dann auch manchmal verzahnt sind und dass sich da wohl viel auch nicht tut. Das hat mir gut gefallen. Das ist natürlich jetzt auch, das ist kein gute Laune-Film, denn das Thema ist natürlich unangenehm. Also da sind gerade am Anfang auch wirklich ein paar Szenen, da denkt man, oh, das ist wirklich bitter, ne, wenn die dann wirklich, jetzt setzen sie sich mal dahin, jetzt, ne, zeigen sie mal, jetzt muss ich mal hier das Ohr vermessen und so, ne, wie die wirklich mit denen umgehen wie so Vieh. Die spielen denen dann auch so ein bisschen ein paar Sachen vor und du siehst dann wirklich, wie dann halt die Schwarzen da vorgeführt werden und das damalige Bild, also das ist halt sehr anachronistisch. Das ist wirklich aus der Zeit gefallen und ja, es ist einfach beschämend, dass das damals einfach so war und kann natürlich aus heutiger Perspektive, sollte natürlich empathischen Menschen mit Verstand natürlich auch unangenehm sein und dass man sieht, okay, heute ist das zum Glück nicht mehr so und das soll auch nicht so sein und nicht ansatzweise. Der Film hat kein Happy End in dem Sinne, also kein schönes, versöhnliches Ende, auch nicht mit unserer Hauptfigur und ohne jetzt großartig zu spoilern, aber das ist auch eine große Stärke, denn das muss der Film meines Erachtens auch aussagen. Mhm. Weil danach geht es ja weiter mit Rassenlehre und dann kommen wir ja dann zu Hitler, Zweiter Weltkrieg und so weiter, ne? Und dann eben Holocaust und so. Und da jetzt vorher zu sagen irgendwie, ach, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, jetzt übertrieben gesagt, ne, oder das und das ist passiert und ach und da und alles ganz fein, wäre, glaube ich, falsch gewesen einfach.
Ja.
Und somit ist das, was passiert, wirklich sehr schade, echt fies, aber konsequent und richtig, es so zu erzählen.
Ja, aber letztlich ist das, was er erzählt, das, wofür man sich schämen kann, aber für den Film an sich, dass das von einem Deutschen gemacht wurde, ja im Gegenteil.
Ich erwarte auch von keinem Deutschen in der, weiß ich nicht, vierten, fünften Generation danach, ja, dass er sich dafür schämt. Also ja, nee, es ist natürlich übertrieben gemeint.
Darauf wollte ich auch hinaus.
Nee, natürlich, aber das erwarte ich von niemandem. Ne? Also ja, das nicht, aber es geht um Awareness. Ja, hey, sagt man im Deutschen.
Genau.
Ne? Darum geht's, ne? Also das sich bewusst machen. Das Bewusstsein dafür, dass es das gab, genau wie mit dem Holocaust und so, mit dem Zweiten Weltkrieg, Aufstieg Hitler und so, ne, dass man das nicht, dass man nicht so dumm ist und 100 Jahre später nochmal in die Falle tappt. Und ich habe das Gefühl, dass einige das eben nicht mitbekommen haben. Die haben das Memo nicht bekommen. Es ist eine Minderheit, aber es ist peinlich genug, dass es diese Minderheit wieder oder immer noch gibt.
Ja, immer noch ist, glaube ich, das Entscheidende.
Naja, das ist dann echt peinlich. Wo man wirklich sagt so, ach, ihr habt es einfach nicht verstanden. Das hat alles andere Gründe. Ist auf jeden Fall ein Film, den ich empfehle. Der vermessene Mensch, schöner zweideutiger Titel, fasst das ganz gut ein. Zwischendurch, wie gesagt, verliert er so ein bisschen diesen Fokus, weil es dann auf einmal auch nicht mehr darum, es geht nicht in erster Linie mehr darum, dass er die Frau wieder treffen möchte. Da geht es dann gegen Ende wieder, also im dritten Akt wieder darum. Aber sehr schön den Zwiespalt und wie das ihn immer wieder bricht aufs Neue und dass er da kaum Unterstützung erhält und er immer so kurz davor ist, oh, ich trete jetzt hier eine Revolution los oder ich, ne, auf eigene Faust mache ich jetzt das und dann kommt es vielleicht doch ein bisschen anders. Ist gelungen, schauspielerisch muss ich sagen, dass das manchmal dann doch wieder sehr deutsch wirkt.
Klingt jetzt negativ.
Ja, ja, diese Betonung und Art, Sachen auszusprechen und zu spielen und sehr deutlich zu machen und nacheinander zu sprechen. Ja, das wirkt dann manchmal nicht so authentisch, aber okay, vielleicht war es damals auch so ein bisschen anders. Ne? Ist auf jeden Fall gut den Zeitgeist auch eingefangen, was damals wichtig war. Ne? Die Mutter ist erstmal nur daran interessiert, dass er so eine reiche Frau heiratet und es geht immer nur um diese Bestimmung von anderen. Mhm. Ne? Fremdbestimmung ist auch so ein Riesenthema natürlich. Ne? So die Weißen bestimmen über die Schwarzen, die Älteren bestimmen über die Jungen, ne? Was die lehren dürfen, was die wissen dürfen, was sie lehren sollen und so weiter. Aber eben auch ganz wichtige Themen, die der hier verhandelt. Empfehlung.
Also kein gewöhnlicher Film mit einem ganz besonderen Thema.
So kann man es auch zusammenfassen. Jawohl.
Gewöhnlich ist der nächste Film auch nicht, den ich besprechen möchte, beziehungsweise auch empfehlen möchte tatsächlich. Auch aus deutschen Landen, sehr deutschlastig der Anfang des Podcasts.
Ja, wir sprechen ja auch auf Deutsch, ist ja kein Problem.
Ja, aber ist auch eher ungewöhnlich tatsächlich. Aber es ist auch ein aktueller Kinofilm. Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass das wohl ein Abschlussfilm von der jungen Regisseurin Sophie Linnenbaum sein soll. Also Abschlussfilm von ihrer Universität. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr so rausgefunden, aber es ist auf jeden Fall ein Regiedebüt. Und es ist ein sehr interessantes und es ist vor allem ein sehr originelles und sehr intelligentes Regiedebüt, wie ich finde. Der Trailer hatte mich schon sehr interessiert bzw. sehr gereizt, denn es geht um eine junge Dame, um die Paula Feinmann, die eine Nebenrolle ist und gerne eine Hauptrolle wäre. That being said, es handelt sich hier quasi in gewisser Weise um einen Metafilm, also um einen Film, in dem eine Nebenrolle weiß, dass sie eine Nebenrolle ist und auch genau so handelt und so eingesetzt wird und das gleiche gilt halt für Hauptrollen. Das gleiche gilt aber auch für Outtakes und Konsorten, wo dann auch auf technischer Ebene sehr krass und sehr interessant mitgespielt wird. Also die Grundidee ist, wir haben eine junge Nebenfigur, die eine Hauptfigur sein möchte und deshalb geht sie auf eine Hochschule bzw. auf eine Schule, an der sie Hauptrolle lernt. Denn wenn sie eine Hauptrolle wird, dann wird auch ihre Geschichte, ihr eigenes Leben wesentlich interessanter, weil sie eigene Story erhält mit aufregenden Begegnungen etc. pp. Weil im Kontrast dazu sehen wir ihre Mutter, die nur eine Nebenrolle spielt im Film und auch so genannt wird und dementsprechend auch nur sehr limitierte Möglichkeiten des Dialogs beispielsweise hat. Das heißt, wir sehen sie im Film in der Regel immer wieder die gleichen Sätze formulieren und wenn ihre Tochter, die ja zur Hauptrolle werden möchte, sie etwas genauer nachfragt, also detailliertere Antworten wünscht, dann kommt dennoch immer nur quasi der gleiche Satz. So zum Beispiel, ich habe mir Sorgen gemacht. Also quasi so Sätze, die in sehr vielen Situationen funktionieren. Einfacher sei es vielleicht mit einer Figur beschrieben, die des Nachts über eine Brücke wandert und unsere Figuren hier trifft und die zu jeder Figur sagt, ach, was für eine herrliche Nacht.
Ja, das erinnert mich an eine Bücherreihe, die ich lese.
Okay.
Da ist jemand mit Asperger-Syndrom und der hat dann auch so ein Buch gelesen, wo da so 1000 Phrasen drinstehen, damit er sich dann irgendwie so mit so nichtssagenden Phrasen dann irgendwie so immer an so Gesprächen beteiligen kann, weil er sonst nicht weiß, was er sagen soll.
Ja gut, aber hier ist es halt aufgrund der Limitierung der Rolle halt geschuldet. Und dann haben wir auch noch so Sachen wie zum Beispiel Outtakes. Das heißt, das sind Figuren, die aus dem Film rausgeschnitten wurden, die aber irgendwie noch da sind. Die sind aber schwarz-weiß. Das heißt, die haben an Wichtigkeit, an Betonung verloren und die werden auch quasi ausgegrenzt. Dann, wir haben eine Szene, in der so eine Figur einen Zug besteigt und dort dann von ihr tatsächlich auch aufmerksam gemacht wird, dass sie falsch am Platz sei, dass sie eigentlich ein Outtake wäre und ich hier hingehöre und daraus dann ein Streit entfacht, was dann halt ein großes Thema Ausgrenzung und da passt das Schwarz-Weiß dann auch wunderbar. Weil wenn wir uns jetzt in einem sehr weißen Land wie Deutschland halt befinden, dann ist ja in der Regel der Diskriminierte in der Regel ja der Dunkelhäutigere. Da funktioniert das Schwarz-Weiß halt hervorragend, um das halt auch nochmal bildlich, visuell zu unterstützen. Und so sehen wir eine Reise von dieser Nebenrolle, die halt zu dieser Hauptrolle heranwächst oder halt möchte, was diese Geschichte natürlich auch von Minute zu Minute interessanter und komplexer und herausfordernder macht und das Ganze immer mit mehr Sinnhaftigkeit und halt Sinn füttert und schwängert letztlich auch. Und wir immer wieder so ein bisschen hinter die Kulissen der Mechanismen von Film halt auch gucken, weil es halt visuell immer durch Personen dargestellt wird, war das ein sehr interessanter Trip, den man hier mitmachen konnte und ein sehr origineller Film, wie ich sagen muss, weil ich sowas in der Art und Weise und so ausgeklügelt noch nicht gesehen habe. Das war echt beeindruckend. Ich habe da noch so ein, zwei Punkte, die ich dann auch besonders irgendwie schön bildlich dargestellt fand, weil wir müssen uns dann die Nebenrolle so vorstellen, dass sie natürlich auch an sich arbeitet. Es geht ja nicht umsonst zur Schule, ne? Es geht ja dann vor allem auch, dass eine Hauptrolle natürlich wesentlich intensivere Emotionen braucht und die dann in der Regel im Film auch durch Musik natürlich getragen werden und geäußert werden. Und so haben wir dann einen Konflikt, wenn diese begleitende Musik, die hier tatsächlich auch physischer Natur durch eine Gerätschaft, die in der Brust steckt, quasi vom Mechanischen her abläuft, denn in einer Art Krise, weil sie tatsächlich auch letztlich auf der Suche nach ihrem Vater ist, dadurch dann auch in den Untergrund gerät, das heißt zu den Outtakes, zu allem Rausgeschnittenen, was dann auch so ein bisschen mit der Unterwelt gleichgesetzt wird. Und dadurch entsteht dann ein Problem bei ihr, dass der Weg zur Hauptfigur gestört ist. Und das sehen wir manifestiert in dem Nicht-Funktionieren dieses Mechanismus in ihr, was anfangs sehr gut noch funktioniert in der Schule, dass dann, wenn sie Gefühle ausdrückt, dann schöner Soundtrack dazukommt, haben wir dann halt Fehler in diesem Soundtrack, wodurch dann quasi sozusagen visuell dargestellt wird, wie schlecht ihr Schauspiel gerade wird.
Mhm.
Was sich sehr cool dann auch in den Szenen sich integriert hat und maßgeblich dann auch irgendwie zur Spannung beigetragen hat, weil er da die Mechanismen vom Soundtrack dann auch nochmal genau seziert und analysiert und letztlich damit halt auch wunderbar arbeitet. Und das kannst du hier in so vielen Facetten wiederfinden. Und letztlich ist das Ganze natürlich eine ganz eindeutige Abhandlung von Klassengesellschaftskonflikten. Auch sehr schön diverser Cast. Tatsächlich genau eine Figur, die habe ich erkannt. Also ein Schauspieler, da muss ich sagen, ich weiß seinen Namen nicht. Ich glaube, das ist der Henning Pecker. Den kenne ich aus Pastewka. Der hat da den Postboten gespielt.
Oh, das sieht aber nach Behörde aus. Hm?
Haben wir was ausgefressen? Steuern nicht gezahlt?
Oder zu schnell gefahren?
Keine Ahnung, das ist. Ich habe einen lustigen Postboten getötet und vielleicht ist das die Benachrichtigung zu meinem Gerichtstermin.
Von nebenan, beziehungsweise von drüben, falls du dich erinnerst. Ne, der dann immer direkt auf, was, sie haben gerade von da drüben erzählt, ich soll
so
wieder nach da drüben gehen.
Ja.
Der hat hier so eine Rolle als Hausmädchen, Hilde, auch sehr charmant, ist dann auch eine der tragenden Nebenfiguren, weil er sie in die Unterwelt sozusagen mitnimmt. Sehr köstlich, auch weil er lustige Momente hat, sozialkritisch, super inszeniert, Anfänglich dachte ich ein kitschiges Ende, aber dann doch irgendwie sehr schön, dann auch ein bisschen surreal und theaterhaft irgendwie gelöst, hat zum Nachdenken angeregt, hat wie gesagt die Mechanismen von Filmen abgehandelt, analysiert und dargestellt in einer Form, wie ich es doch vorher noch nicht gesehen habe. Leidet natürlich so ein bisschen unter nicht so großartigen Schauspiel, aber vor allem halt auch, weil es Jungdarsteller teilweise sind, die man bis dato noch nicht gesehen hat. Funktioniert aber dennoch, weil der Rest Drehbuch, die Inszenierung, das ist alles halt wirklich hervorragend. Ein bisschen haben mich gestört, was aber auch lustig waren, so ein paar Musical-Szenen, ne, weil es auch eine Familie unter den Hauptrollen quasi gab, die quasi ihre Emotionen immer durch Singen ausgedrückt haben, wodurch es dann auch 2, 3 Musical-Szenen gab, die dann auch immer relativ lustig, wie soll ich sagen, unterbrochen wurden. Und die Geschichte um sie ist natürlich dann letztlich auch die eine Außenseiterin, die über sich hinaus wachsen möchte und die über ihre Vergangenheit dann irgendwann zu sich selbst findet, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Läuft natürlich eher in kleineren Programmkinos, aber wenn man die Chance hat, sollte man sich den nicht entgehen lassen. Das wäre für mich tatsächlich auch so ein Kandidat, den würde ich wahrscheinlich am Jahresende in eine der Listen reinpacken.
Der läuft auch da in dem Kino, in dem wir den Vermessenen Menschen gesehen haben.
Ja, sehr schön.
Hatte ich auch interessiert mir angeschaut, was da so an Poster und Werbung hing.
Ja, kann ich wie gesagt nur empfehlen. Hat natürlich jetzt auch schon hier diverse Preisnominierungen und so gekriegt, ne? Aber davon abgesehen ist halt wirklich das Coole, dass es so originell ist und so traumhaft und ja, so neu irgendwie, so originell. Das habe ich schon mal gesagt, aber ich kann es nicht häufig genug betonen. Besonders halt fürs deutsche Kino. Es ist halt auch in gewisser Weise gewagt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Cinephilen und vor allem Cineasten gefallen dürfte.
Was ich eben noch vergessen hatte, zu Der vermessene Mensch zu sagen, ist, dass Regisseur Lars Kraume ist, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Den kennt man unter anderem als Regisseur von Der Staat gegen Fritz Bauer oder eben auch hier Das schweigende Klassenzimmer oder Familienfest.
Okay, das ist ja schon eher alles so ein bisschen politisch.
Ja, hat er wohl ziemlich gut drauf. Ist auch teilweise vor Ort in Namibia gedreht worden. Ah. Was ich noch empfehlen kann, weil du jetzt gerade von so einem abgefahrenen Film erzählt hast, dann ziehe ich meinen abgefahrenen Film vor.
Bitte.
Der heißt The Telephone Book.
Die gelben Seiten.
Weiß nicht, gab es die Yellow Pages damals schon? Kann sein. Das Telefonbuch. Ältere Semester werden sich erinnern, dass es das mal gab. Oder ich glaube, es gibt es auch immer noch. Es ist ein Film aus dem Jahr 1971 von Regisseur Nelson Lyon oder Lyon. Und den hat der Pelle Felsch mir schon vor über einem Jahr empfohlen. Ich habe mir den jetzt von Vinegar Syndrome bestellt. Er kommt auf jeden Fall mit Empfehlung. Ist ein Schwarz-Weiß-Film, der... Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Der hat auch ein bisschen eine Handlung. Also schon, er hat ein Thema, er hat Inhalt so ein bisschen. Es geht darum, dass der weltbeste obszöne Anrufer, die Alice anruft. Und Alice ist eine junge Dame in New York und die findet das ganz toll, was er da so erzählt am Telefon. Aha. Wir bekommen das nicht immer mit. Also am Anfang hören wir auch seine Stimme und danach hören wir ihre Reaktion darauf und alles, was er sagt, in Untertiteln. Aha. Und die Alice, gespielt von Sarah Kennedy, die ist so sehr naiv, hat man anfangs vor allem den Eindruck und sie reagiert auch mit so einer hohen, fiepsigen Stimme und ist total angetan davon und findet das halt höchst erotisch und ihr geht halt derbe einer ab. Dabei, wie der, er nennt sich dann John Smith und sie sagt so, ja, ruf mich doch nochmal an, lass uns doch mal treffen. Also sie will direkt hier das ganze, das volle Programm. Ja. Und er teast sie dann so ein bisschen und sagt dann so, hey, ich bin John Smith, ich stehe im Telefonbuch.
Wow. Talk dirty to me.
Ja gut, da kannst du dir vorstellen, so in USA oder in New York, also im Staat New York, wie viele John Smith es da im Telefonbuch gibt.
Ein paar.
Die Alice macht sich dann so ein bisschen auf die Suche. Und zwischendurch sehen wir so eingeblendet Monologe, Menschen, die uns von Erfahrungen von obszönen Anrufen erzählen. Also es sind Schauspieler, ne? Die sprechen dann quasi so in die Kamera und die erzählen dann sowas. So ein Businessman oder auch so eine lesbische Dame und so. Und das ist teilweise recht unterhaltsam. Irgendwie auch abgefahren. Dann landet sie irgendwann bei einem Typ, der gerade so eine Orgie hat, der auch John Smith heißt. Und er hat dann noch das rechte Bein frei. Also liegen ganz viele Frauen auf ihm drauf, nackig und so. Und die vergnügen sich da. Und er sagt dann, mein rechtes Bein ist noch frei. Und dann ist sie da. Aber der John Smith ruft genau da an und sagt dann so, it's me. Und dann sagt sie, ah ja, wenn du anrufst, dann bist du ja gar nicht hier. Wo bist du denn? Ja, habe ich ja gesagt, im Telefonbuch. Mhm. Und sie macht sich auf die Suche durch ganz New York und erlebt dann halt eben so komische kleine Episoden. Er Film geht aber auch nicht so lange, geht unter 80 Minuten.
Immerhin.
Und somit trifft sie dann auch recht zügig auf den John Smith, der eine Schweinemaske trägt. Und mit dem sie dann spricht. Und sie wird natürlich gerne etwas mehr als nur, also in Anführungsstrichen nur, weil er ist halt der beste obszöne Anrufer. Ne? Also er ist ein richtig geiler Dirty Talker. Er kann das halt richtig gut. Er bringt sie halt um den Verstand und erzählt dann auch seine Geschichte. Er meint, ja, mittlerweile sind es nur 4 Frauen, die ich so anrufe. Ne? Früher hatte ich 10 am Tag, die ich angerufen habe. Und er spricht dann so ein bisschen davon, dass so dieses philosophische, ich hatte halt so und so viele Frauen, aber das ging gar nicht um das Körperliche, sondern es ging darum, um diese Fantasien und was er denen so erzählt, was er mit denen so dann angestellt hat, aber verbal und eben im Geiste. Und sie findet das so toll, dass es, also ich verrate jetzt nicht genau, worauf sie hinausläuft, aber dann kommt irgendwann die abgefahrenste animierte Sequenz, die auch so vollkommen plötzlich da einfach erscheint. Da sind dann, weiß nicht, ist dann viel Schweinkram zu sehen, sag ich mal.
Pornografischer Natur.
Ja, also sehr simpel gezeichnet. Viele primäre Geschlechtsteile und sekundäre. Und es kommt dann da drin vor in der letzten Szene, bevor es dann zum Klimax kommt quasi. Ja. Es ist The Telephone Book. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja. Es ist sehr, sehr abgefahren. Es ist teilweise sehr lustig. Es ist manchmal auch ein bisschen dirty sexy. Ja. Aber eher auch so ein bisschen so, was passiert hier gerade? Es ist avantgardistisch, weiß ich gar nicht. Aber es ist sehr experimentell. So ein experimenteller Film. Merkt man auch so die Spätfolgen der späten 60er, sag ich mal, ne? Anfang der 70er hier. Und absolute Empfehlung, ne? Also den muss man lieben, den Film. Ansonsten kann man halt nichts damit anfangen. Ich liebe sowas halt, weil das was Komplettes, es ist so ungewöhnlich, aber auch so cool eingefangen. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Film in der Sammlung habe. Ich kann ihn nur empfehlen, aber es ist wirklich nur für Leute, die halt wirklich so ganz abgefahrenes Kino mögen.
Weird shit.
Genau, und das ist dann der Film für euch. The Telephone Book. Hm. Viel Spaß damit.
Ja, bei Vinegar Syndrome zu bestellen.
Ja, genau. Also in dem Zuge, komm, ich hake den nächsten direkt einfach ab, weil manche Leute immer fragen, welche Fassungen wir denn haben, wenn wir die jetzt hier aus dem Heimkino besprechen. Ne? Hier Vinegar Syndrome und in dem Zuge der Film Slave Girls from Beyond Infinity. Den habe ich mir jetzt auch angeguckt. Und bevor man sich irgendwie den, weiß ich nicht, teuer in Deutschland kauft oder keine Ahnung, das dauert, der ist ja noch gar nicht sonderlich draußen und so. Tipp, Amazon Italien. Da kann man manche Sachen günstiger bekommen, ja, oder halt auch in England sowieso, ne, diverse Labels oder Amazon England und so weiter und so fort. Ich habe jetzt den Film Slave Girls from Beyond Infinity, der auf Deutsch Jäger der verschollenen Galaxie heißt. Den hatte ich auch schon ewig auf dem Schirm. Habe mir den jetzt endlich für unter 20 Euro inklusive Versandkosten da bestellt, war auch in 2-3 Tagen da. Habe mir den angeguckt, das ist ein ganz typisches Full Moon Vehikel, sag ich mal. Regiert, geführt Ken Dixon. Es geht um 2 Amazonen. Ja, Sklavinnen, die sich da befreien aus so einem Weltraumgefängnis und dann flüchten sie in ihrem Weltraumschlitten und landen auf einem Planeten, der so ein bisschen dschungelmäßig aussehen soll. Aber es sieht ehrlich gesagt so ein bisschen aus wie die Gartenabteilung im Baumarkt und treffen dann da auf irgendeinen schnöseligen Typen und der macht dann hier den Graf Zaroff. Ne? Es ist so The Most Dangerous Game, Surviving the Game und Hard Target und wie diese ganzen heißen. Ne? Aber der erste war eben The Most Dangerous Game, der sich dann so einen Spaß daraus macht, Menschen zu jagen. Dazu gehören dann eben die 2 blonden Dirnen, die sich dann aber wehren gegen den fiesen Möb mit seiner Armbrust.
Was erlauben?
Ja. Was erlauben, Struß. Alle geilen Szenen, in denen irgendwie Action drin vorkommt und so, sind alle im Trailer schon drin.
Ja, klar.
Es ist halt wieder viel Rumgelaber und Rumgekrauche. So ein krauchiger Film, wie man das beim Buyo Omega manchmal sagt.
Ist das ein wirkliches Wort, was man im Duden findet?
Ja, doch, krauchen. Also so schlurfen, schlendern. Es ist ein krauchiger Film teilweise. Die latschen da vor irgendwelchen billigen Kulissen rum. Zum Glück geht der auch, glaube ich, unter 80 Minuten, 74. Hat dann hier und da ein paar Action-Sequenzen. Ist aber, wie gesagt, von Full Moon. Also das ist alles sehr, sehr simpel, mit sehr, sehr wenig Geld gedreht. Irgendwie aber lustig teilweise, weil diese Androiden, die da rumlatschen, auch irgendwie so ein bisschen sexualisiert sind. Also überall schwingt so ein bisschen, wo wir jetzt eben schon bei Telefonbook waren, ne, schwingt auch hier immer so ein bisschen Sexiness rum und die mit den größeren Hupen. Nee, eigentlich ziehen alle blank, aber die mit den größeren Hupen hat auch eine Sexszene. Mhm. Die hat auch auf dem Cover, weil das Cover ist eigentlich das Geilste an dem ganzen Film, hat die halt so eine Riesenwumme. Und in dem Film, ja, hat sie die halt irgendwie 30 Sekunden und feuert die, glaube ich, ein oder zweimal ab. Das ist halt, ne, Full Moon, einfach coole, freakige Sachen aufs Cover packen, irgendwie in die Story einweben, aber auch nicht zu viel, weil man hat ja die Kohle nicht und dann rausfeuern für wenig Geld. Aber wer auf sowas steht, ne, ist halt was günstiger, C-Movie, trashig. Weiß aber, also es gibt schlimmere Full-Moon-Filme. Er ist schon ganz nett. Ja. Slave Girls from Beyond Infinity.
Ja, spannend. Da hat mich jetzt das Cover auch ein bisschen neugierig gemacht. Erscheint ja jetzt tatsächlich im April auch bei Wicked Vision.
Kann man aber für weniger halt, wer auf die deutsche Tonspur verzichten kann. Amazon Italien mit Wendecover, kann ich nur empfehlen. empfehlen.
Ja, Amazon Italien immer, ne? Da musst du zwar ein bisschen Versand zahlen, aber was die Preise da angeht, ist das mehr als unschlagbar, würde ich auch jedem empfehlen. Frankreich ist auch ganz okay, aber Italien, Spanien ist auch okay, aber da weiß man nie, ob man nicht eventuell einen Bootleg kriegt. Aber Wicked habe ich in dem Fall auch nur angemerkt, weil ich demnächst eigentlich mal über Sorority Babes in The Slimeball Bowl-O-Rama schauen und besprechen wollte. Ich weiß gar nicht, ob du den schon besprochen hast. Beast You?
Nee.
Nee, okay, gut. Also Sorority Babes. Der ist leider noch nicht angekommen, deshalb muss das vertagt werden. Wird wahrscheinlich dann erst im Mai sein. Aber da freue ich mich schon drauf, weil ich aktuell auch wieder so auf der Suche nach so ein paar Slashern bin, die ich nicht so kenne.
Sweet 16 gesehen?
Ja, ist aber auch schon tatsächlich ein paar Tage her.
The Last Matinee?
Ja, auch. Ist aber auch schon ein paar Tage her.
Hab ich mir auch angeguckt. Aber kann ich jetzt nicht besprechen, weil wir keine Zeit haben. Deswegen müssen wir weitermachen.
Ja, kann man doch beim nächsten Mal besprechen. Also nicht beim nächsten Mal, wenn wir die Festivals abgehakt haben. So ein Slasher-Podcast, warum nicht? Weil beide waren ja, oder sind ja Slasher.
Ja, deswegen sagte ich das ja, weil du gerade von Slashern anfängst. Beim nächsten Film bin ich mal gespannt. Gibt es eine Verfilmung dieses Comics?
One Dark Night?
Ja, also es gibt einen relativ aktuellen Batman-Comic, der One Dark Night heißt.
Ach so, ja, nee. Hat natürlich nichts damit zu tun. Ne? Sonst hätte ich ja nicht mit Slashern angefangen.
Ja, aber du hast wahrscheinlich Night ohne K, ne?
Ja, genau. Night wie Nacht.
Ja, das habe ich an deiner Aussprache direkt gehört.
Dass ich Night meine.
Ja, ja, ohne K.
Ja, ist doch gut. Ja, auch ein Film, auf den ich gestoßen bin bei der Suche nach so ein paar Slashern, interessanten Slashern, skurrilen Slashern, der letztlich aber kein richtiger Slasher ist. Was mich dann etwas gewundert hat, da wurde in diesen Listen auch wieder so ein bisschen geschummelt, beziehungsweise das Genre ein wenig gedehnt, weil in letzter Zeit ich immer wieder ganz interessante Beschreibungen von Filmen sehe. Bei The Ordinaries beispielsweise war auch Horror mit angegeben, das habe ich auch nicht verstanden, das hat eigentlich nicht funktioniert. Vielleicht vom Gedanken her, aber der hatte nichts von einem Horrorfilm. Und One Dark Night hat im Grunde auch nicht viel vom Slasher, außer vom Prinzip, ne, ein paar Mädels, die Terror überleben müssen, mehr oder weniger. Dabei geht es aber weniger darum, dass sie einen Massaker überleben müssen, sondern es geht tatsächlich mehr so in Richtung Supernatural Horror. Da ist mir in dem Kontext, weil der Film heißt im Deutschen auch Mausoleum der lebenden Toten, glaube ich, ne, womit sie dann auch Richtung Night of the Living Dead und so anspielen wollten. Aber ist halt auch relativ passend, weil es in einem Mausoleum spielt. Aber dieses One Dark Night ist halt vor allem darauf bezogen, dass es halt eine Nacht ist, die überstanden werden muss. Von 1 bis 3 jungen, ja, College Girls oder so.
Also es ist eine dunkle Nacht wahrscheinlich, ne?
Genau. Mhm. Ja, die Nacht ist in der Regel dunkel.
Ja, aber One Dark Night.
Ja.
Ja, die Nacht ist nicht ganz dunkel, weil der Mond ist ja da, der scheint ja. Deswegen ist der Mond ja auch krasser als die Sonne.
Der Mond scheint nicht, aber...
Ja, guck mal, hast du schon mal rausgeguckt, wenn es dunkel ist, da scheint der Mond. So, und das ist die Sonne... scheint, wenn es hell ist. Das ist ja keine große Kunst. Der Mond scheint, wenn es dunkel ist, ist viel krasser. Deswegen ist der Mond krasser als die Sonne. So.
Weißt du, das glaubt dir irgendjemand, dass du so dumm bist?
Wieso dumm? Das ist Physik.
Natürlich ist das Physik. Deshalb wäre es auch klüger, im Winter zur Sonne zu fliegen. Denn da ist es kalt, da kann man auch auf der Sonne notfalls landen. Ne?
Das stimmt.
Ähnliche Argumentation.
Nachts ist auch kälter als draußen.
Da hast du vollkommen recht. Aber es ist nachts meistens dunkel, auch wenn der Mond uns mit Licht durch Reflexion versorgt.
Ist der Mond eigentlich flach, oder?
Der ist genauso flach wie die Erde, natürlich. Ja? Wie soll das sonst funktionieren?
Und hohl.
Ja, richtig. Und die Nazis sind in diesem Hohlraum gefangen.
Ich denke, so auf der dunklen Seite des Mondes. Ist das dann die untere oder die obere Seite?
Die untere, weil die obere, die sehen wir ja, die leuchtet ja.
Na, okay, ich erzähl weiter über Mausoleum der lebenden Toten.
Aber ich möchte ja über Entity Force sprechen, so heißt der nämlich auch. Aber ich glaube, da wäre es zu nah an The Entity. Ich glaube, der ist auch von 82, meine ich, ne?
Ja.
Ist auch egal. Der Film ist tatsächlich auch aus dem besten Jahrgang ever, 1982, und von einem Regisseur, der uns gar nicht unbekannt sein dürfte, Tom McLaughlin. Sagt ihr was?
Ja, Freitag der 13.
Richtig, genau.
Teil 6.
Richtig. Wherever the red dot goes... Bang. Ja, von daher namhafter Regisseur, wobei der danach auch nicht mehr so viel gemacht hat tatsächlich. Aber wir haben dann noch eine McTilly in der Hauptrolle, die hier ein Mädchen spielt, also ein College Girl spielt, die in so eine, wie heißt das, nicht Fachschaft, sondern Studentenvereinigung, Verbindung aufgenommen werden soll und sie muss halt so ein Ritual über sich ergehen lassen.
Bruderschaft.
Genau, wobei es Schwestern sind, ne? Also Schwesternschaft.
Schwesternschaft.
Und die Aufgabe, die ihr gestellt wird, ist halt eine Nacht in so einem Mausoleum zu übernachten. Ne? Und die Damen sind natürlich richtig fies und präparieren da was, beziehungsweise wissen halt genau, wie sie die Erde Angst einjagen können. In einer kleinen Nebenrolle haben wir tatsächlich Batman, Adam West. Von daher haben wir zumindest einen kleinen Bezug. Spielt hier einen Psychiater, Psychologen, eins von beiden, keine Ahnung. Über den erfahren wir dann halt auch, in welche Richtung es geht, weil er eine Dame therapiert, die irgendwas so Richtung Okkultismus halt zu tun hat. Beziehungsweise die auch komische Dinge sieht und so weiter und so fort. Da geht es auch so ein bisschen um Telekinese und das ist aber auch alles so ein bisschen am Rand und ein bisschen albern dargestellt. Aber letztlich geht es halt wirklich nur darum, diesen Mädels da in dieser Nacht halt zuzugucken. Er übernimmt dann auch am Schluss so leichte kriegt dann so Science-Fiction-Vibes, die dann so ein bisschen auf was das Optische, Visuelle angeht, so Richtung Toby Hoopers Life Force.
Oh.
Was ganz cool aussieht, womit ich auch nicht mehr gerechnet habe. Aber ich war halt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht das gekriegt habe, was der Film eigentlich oder was diese Liste suggeriert hat, dass es halt ein Slasher ist. Ja, wodurch dann überrascht war, dass eher so Richtung Supernatural Horror ging, mit Anlehnungen an beispielsweise den Tall Man hier Phantasm, weil dort ja auch quasi so ein Mausoleum einer der wichtigsten Stätten ist.
Boy.
Genau. Diese Vibes hast du auf jeden Fall auch gespürt, was das Setting angeht. Hat dementsprechend auch cool gewirkt. Letztlich können sie dann auch cool mit so ein paar netten Effekten und Kostümen und ja, in Anführungszeichen Special Effects, die halt für die 80er noch ganz nett sind, halt auftrumpfen. McTilly halt als Leading Role hier, als Hauptdarstellerin, auch ganz nett. Ja, aber ansonsten ist da irgendwie so der Beigeschmack dessen, dass ich halt einen Slasher erwartet habe und eher so ein Supernatural Horror hier vorgesetzt bekomme. Überwiegt letztlich. Aber ja, es ist trotzdem ein netter Film, der mit einem relativ geringen Budget in relativ kurzer Zeit relativ viel dann irgendwie doch noch rausholen konnte und dann doch noch ganz okay war. Aber darüber hinaus auch nicht mehr. Das zeigt mir auf jeden Fall, ich bin weiter auf der Suche nach coolen Slashern und hoffe, dass der Sorority Babes mir demnächst dann mal wieder auch nach dem etwas für mich enttäuschenden Evil Laugh dann mal einen coolen neuen Slasher bieten kann.
Einen neuen Slasher?
Einen, den ich noch nicht kenne.
So, ja. Das hat der Tom Savini auch mal gesagt. Er meinte so, ein Film ist nicht alt, wenn du ihn nicht kennst.
Für dich ist er nicht alt, das ist richtig.
Eben, ja, wenn du einen Film aus 1971 entdeckst und du kennst ihn noch nicht, ist es kein alter Film, weil du kennst ihn noch nicht. Es ist für dich ein neuer Film.
Ja, aber trotzdem, du kannst es ja aus zwei Perspektiven sehen.
Ja, aber das ist doch eine schöne Herangehensweise. Ja,
natürlich.
Das wollte ich doch nur betonen. Das macht das doch nicht kaputt, Mensch.
Ja, aber so bin ich halt. Desillusionieren möchte ich dich.
Kommen wir jetzt zur letzten Vorstellung für heute.
Richtig.
Die letzte Vorstellung, Patreon Pick, The Last Picture Show aus dem Jahre 1971. Genau wie Telephone Book. Ein gutes Jahr für Schwarz-Weiß-Filme auf jeden Fall.
Mhm.
Hat sich der tolle Thorsten gewünscht.
Korrekt.
Thorsten mit H. Da hat man aber auch an meiner Aussprache gemerkt, dass ich Thorsten gesagt habe. Und Peter, kannst du uns ein bisschen über dieses Coming-of-Age-Drama erzählen, in der Sybil Shepherd ihre erste Rolle gespielt hat und ein ganz junger Jeff Bridges ist auch dabei.
Ja, genau. Und ein junger Ben Johnson und noch ein paar andere, die damals auf jeden Fall Rang und Namen schon... Randy Quaid.
Ben Johnson, das war doch der 100-Meter-Läufer, ne? Aus Kanada.
Das war Don Johnson.
Nein, das war Ben Johnson.
Echt?
Don Johnson ist von Miami Vice.
Stimmt. Ja, aber der ist nicht gemeint.
Ach so.
Vielleicht heißt er auch einfach so.
Kannst dich wirklich nicht an Ben Johnson erinnern.
Inwiefern meinst du das jetzt?
Das war Ende der 80er, Anfang 90er war das ein sehr schneller Olympionike.
Ja, das heißt, er konnte das nicht gewesen sein.
Natürlich nicht, außer weil er schwarz ist wie die Nacht.
Haben wir hier keinen Schwarzen?
Ich glaube nicht, oder?
Voll der rassistische Film, Junge.
Voll der weiße Film. Ja, der hat aber 35 Oscars oder so bekommen, ne? Keine Ahnung, der hat auf jeden Fall einige Oscars bekommen und Ben Johnson hat unter anderem hier für beste Nebenrolle.
Ja?
Hatte einen Academy Award bekommen und dabei hat er nur eine Screentime von unter 10 Minuten.
Okay, ja, es ist mir exakt egal.
Weil?
Weil der Oscar nicht so wichtig ist und der Film scheiße ist.
Okay, ja, was passiert da?
Ja, also wir folgen letztlich zwei junge Typen. Das ist der Sonny Crawford und der Duane Jackson. Das sind Buddies.
Dwayne.
Da steht Duane, also Duane.
Ja, aber hast du den Film gesehen?
nee,
auch gehört, wie die
hab ich
den nennen?
Habe ich nicht. Nee.
Ja, nee. Anscheinend nicht.
Ich muss jetzt gucken, wie ich das zusammenkriege. Die sind in der Highschool in den 50ern, ne, sind in der Football-Mannschaft und auf der Suche natürlich nach dem schnellen Fick. Die sind Best Buddies und haben aber dennoch natürlich schon das Interesse, ihre Jugend irgendwie auszuleben. Und einer hat eine Freundin, der andere versucht irgendwie dran zu kommen. Haben auf jeden Fall ein Leben voll von, ja, die wissen einfach nicht, wohin mit ihrem Leben, sagen wir es mal so.
Und mit ihrem Testosteron und mit ihren ganzen natürlichen Trieben.
Ja, heute wird Billard gespielt, morgen geht's ans Wasser, am nächsten Tag wird Football gespielt, dann wird mal ein Trip nach Mexiko gemacht. Einer wird tatsächlich auch irgendwann eingezogen, beziehungsweise geht zur Armee. Den anderen treibt es dort nicht hin.
Das ist aber ganz am Ende, ne?
Ist ja ganz am Ende?
Ja.
Okay. Ja, was soll ich sagen? Also wirklich viel passiert hier nicht. Außer, dass ja. er, als dass der Sonny ist es, der mit einer verheirateten älteren Dame eine, also älter klingt jetzt übertrieben, aber mit einer verheirateten Dame eine Liebesbeziehung anfängt.
Ja, mittleren Alters, die ist so 40. Die Ruth.
Ja, genau.
Ruth Popper, cooler Name. Das ist die Frau des Sportlehrers, ne?
Stimmt, genau, des Football Coaches.
Sehr interessant.
Wieso?
Ja, dass er halt mit der Frau des Lehrers da irgendwie oder des Coaches da irgendwie ins Bett steigt. Aber es ist ja, die steigen ja nicht nur ins Bett, die entwickeln ja wirklich Gefühle füreinander.
Richtig, genau.
Das geht ja noch darüber hinaus, ja. Und der Dwayne, gespielt von Jeff Bridges, der möchte die ganze Zeit mit der Sybil Shepherd halt endlich mal andocken. Und das klappt dann aber irgendwie nicht so. Erstmal klappt's bei ihm nicht. Die ist ja schlimmer als die meisten Jungs in dem Alter. Die will halt unbedingt mal poppen. Dann setzt sie ihn da so ein bisschen unter Druck und macht ihn auch immer eifersüchtig und dann verführt sie halt andere Leute.
Die ist sehr sprunghaft.
Ja, ja. Und auch ein paar ältere oder einen älteren Herrn auch. Da wird sie so ein bisschen so die Schlampe, vor der die Mutter sie eigentlich bewahren wollte, dass sie wird. Aber sie hat auch nicht viel dagegen getan, außer zu sagen, so mach das nicht. Wie das halt in den meisten Coming-of-Age-Dramen so ist, die Erwachsenen haben ja nicht so viel zu melden, weil es um die nicht geht.
Nee, es geht um die verlorene Jugend, die irgendwie gegen die Eintönigkeit ihres Daseins und vor allem ihres Kaffs, muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo das spielt, aber irgendwo halt...
Ja, in Texas auf jeden Fall,
ja, so wie die sprechen. Irgendwo in der Wüste. Ja, halt gegen diese Eintönigkeit irgendwie versuchen anzukämpfen. Es ist letztlich auch wieder so ein Film, der sehr viel Trostlosigkeit irgendwie zeigt, weil es irgendwie keine Perspektive für die gibt. Weil so der Weg, den sie bestreiten, also den normaler Jugendlicher beschreiten können sollte, irgendwie nicht gegeben ist. Mhm. Sie sind orientierungslos, das würde ich halt sagen. Sie wissen genau, nicht, wohin
ja.
mit sich.
Ja, ja, deswegen ist ja auch irgendwann halt das Militär da irgendwie dann auch mal interessant oder so.
Genau.
Es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, ich möchte mit der schlafen und du findest sie aber auch toll und ja... Ich muss halt, ich finde den schon in Ordnung. Ich weiß auch, dass es, ne, der ist halt was älter und da für damals ist er sehr freizügig. Hier sehen wir dann schon einige Damen sehr leicht bekleidet und auch das Thema ist schon sehr, ne, aufgesext hier alles.
Ja.
Peter Bogdanovich, der Regisseur ist hier, der hat das ziemlich cool eingefangen, hat den Film auch, wie ich gelesen habe, fast komplett selbst geschnitten, obwohl er nicht gecredited ist. Ich bin da jetzt nicht so, ich weiß, dass das irgendwie auch ein Klassiker ist und dass der halt, ich glaube, 8 Oscars oder so gewonnen hat. Ich bin da nicht ganz so warm mit geworden, weil ich diese ganzen Coming of Age Sachen, ich bin da halt irgendwie rausgewachsen. Klingt jetzt ein bisschen blöd.
Ja, tut's.
Ich find's von den Schauspielerleistungen, find ich's cool. Ich fand die interessanteste Geschichte in der Tat die zwischen Ruth und dem Sonny, weil das eben nicht nur so ist von wegen, ach, ich knall jetzt mal hier die Frau meines Football-Coaches, sondern die haben da wirklich darüber hinaus noch, und gibt's ein paar ganz coole Szenen so gegen Ende, weil der Sonny ist irgendwann auch mal im Krankenhaus und sie versucht ihn zu kontaktieren und dann will er das aber nicht, aber dann kommt er doch mal wieder bei ihr vorbei und das sind eigentlich schon die coolsten Szenen, finde ich. Also ich find's schauspielerisch echt cool. Ja, der Film hat nicht so das große Ziel, auf das er hinausläuft.
Ja.
Wie du sagst, ne, so an Handlungen ist halt nicht so viel, es ist halt eher so, wie die Figuren miteinander umgehen und die Situation. Das ist alles gelungen, aber ist jetzt kein Film, bei dem ich dann jubelnd danach aus dem Wohnzimmer gehe und sage, ach geil, dass ich das jetzt gesehen habe.
Ja, ist halt so einer dieser Filme des New Hollywood, ne? Und ne, wenn man das halt nicht nur liest, sondern halt auch sieht, dann weiß man halt so von wegen, ja, da hat man sich halt bemüht, mal so ein bisschen den Konventionen des Kinos irgendwie, der Erzählweise des Kinos zu entkommen.
Ja, klar.
Aber ich muss halt auch sagen, das hat halt auch nicht immer funktioniert und ich hab das hier auch irgendwie nicht so ganz gefunden, weil ich meine, letztlich möchte der Film ja schon irgendwie so nicht nur diese Trostlosigkeit und so zeigen, sondern auch so ein bisschen der Zerfall dieser Gemeinde, weil es dann so ein paar Punkte gab, ne, zum Beispiel dieser nette alte Herr da, ich habe jetzt ehrlich gesagt seinen Namen vergessen, der dann stirbt, ne, der auch so eine Größe, sag ich mal, und auch eine Identifikationsfigur
ja.
für die Jugend da in gewisser Form war, wodurch dann nach und nach wirklich dieses Kaff immer weniger lebenswerte Bedingungen, sag ich mal, schafft.
Ja, dieses Idyll zerbröckelt,
genau.
Das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch wieder so eine Allegorie aufs Erwachsenwerden, ne? Man hat ja diese, als Kind diese Vorstellung, ne, dass die heile Welt, ne, also jetzt vor allem jetzt Mittelstand westlicher Welt, ne, so jetzt ohne Leute, die jetzt nicht in Armut aufgewachsen sind, sag ich mal, ne?
Ja.
Alles ist schön, ne? Die Eltern sind die höchsten und tollsten Wesen, keine Ahnung, kommt man in die Pubertät und ja, man hat so viel zu entdecken, aber dann merkt man auch, dass nicht alles klappt und dass die Älteren vielleicht eben auch fehlerbehaftet sind und irgendwann muss man Selbstentscheidungen treffen und vor allem die Konsequenzen dieser Entscheidungen tragen und dann ist das alles eben nicht mehr so schön und so bröckelt dann so diese heile Weltvorstellung. Ja. Genauso wie das Idyll dieser beschaulichen, kleinen, texanischen Stadt.
Ja, und es ist ja auch dann auch so, zumindest was ich jetzt so beim New Hollywood verstanden habe, grundsätzlich auch so ein bisschen grob gesprochen, auch dieses Zerfallen des American Dream, dieses neue Einordnen in, ja, nicht alles ist heile Welt. Mhm. Und dann halt noch dieses Thema, dass die letzte Vorstellung, weil das ja auch, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie wichtig das letztlich ist. Die haben ja noch diesen, in Anführungsstrichen, Zufluchtsort, dieses kleine Kino, wo sie sich ja dann auch ab und an Filme angucken, ne, raffen da ihr Geld zusammen, um da ein paar bewegte Bilder zu sehen, was sie ja auch letztlich bis zum Ende machen können. Aber, ne, wie der Film schon verrät, ne, es gibt ja eine letzte Vorstellung, die dann quasi auch so ein bisschen stellvertretend, würde ich jetzt so rein interpretieren, vielleicht dafür steht, so von wegen der Zerfall des Kinos, der Untergang des Films, dem durch solche Filme entgegenwirken soll, weil wir auf die, wir sehen ja hier, glaube ich,
also das Western. Kino natürlich, ja, hier von deinem Lieblingsschauspieler.
Schauspieler? War das nicht Gary Cooper?
John Wayne spielt dort, das ist nicht Red River mit John
Wayne? Ah ja, Wayne. Stimmt. War es nicht auch der Mann, der Liberty Valance erschoss? Auch?
Das weiß ich nicht. Ich meine Red River mit John Wayne, aber.
Ja, kann sein.
Habe ich nachgelesen. Ich weiß das natürlich nicht auswendig.
Der wäre, obwohl, nee, stimmt. Liberty Valance gehört zum New Hollywood. Es muss Red River sein, weil der steht ja stellvertretend eben für dieses. Für das alte davor. Kino. Genau. Ja.
Ja, überhaupt Kino als Ort der Zusammenkunft, ne, als sicherer Ort und ja, letzte Vorstellung, bevor es dann in nicht mehr so sichere Orte geht. Also nicht mehr so behütet ist. Vielleicht, kann man das so sehen?
Ja, klar auch. Ja, im Kontext jetzt von Coming of Age auf jeden Fall.
Ja. Ey, das ist alles gut, ne? Das ist alles gut gemacht. Es ist klar mit dem New Hollywood und so, ne? Aber ja, das kennen wir halt aus den meisten New Hollywood-Filmen. Deswegen hat mich das jetzt nicht so umgehauen, weil ich schon mehrere so Filme gesehen habe, genau wie du. Deswegen, ja, ja, verstehe ich alles, finde ich auch gut. Ja, war schön, den mal gesehen zu haben.
Ja, ist leider dann auch irgendwo wieder so einer der Fälle, wo man sagen muss, ja, geguckt, abgehakt, anerkannt, ne, was die Qualitäten angeht, vor allem was er versucht, was er ausdrücken möchte. Aber ich muss sagen, ich habe da auch nie so richtig den emotionalen Zugang irgendwie finden können. Ist da mehr so eine Oberflächenanalyse möglich, denn irgendwie eine begeisternde Partizipation hier möglich, würde ich sagen.
Ja, bin ich dabei. Ne?
Okay.
Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Wir können es ja auch einordnen, zeitlich und filmgeschichtlich. Und damit ist ja auch alles in Ordnung. Einen Haken können wir natürlich jetzt auch hinter diese Podcast-Episode machen.
Mhm.
Cinephile Nummer 187 natürlich, ist jetzt vorbei. Ich bedanke mich bei dir, lieber Peter.
Mhm.
Ich freue mich schon auf unseren Trip nach Rains Castle. Regensburg.
Richtig.
Und vielen Dank an die Filmfressen-Familie. Ich mache jetzt Feierabend. Bis bald. Es kommen jede Menge Videos und Podcasts demnächst noch. Habt viel Spaß damit. Vielen, vielen Dank. Peace out, yo.
Yo, danke auch aus meiner Richtung. Liegt natürlich an mir, jetzt nochmal so ein bisschen einzuwerfen, was demnächst auf euch wartet. Auf euch wartet natürlich Ostern. Und da gibt es bei uns natürlich wieder einiges zu entdecken. Und zwar ein ganz tolles Review zu einem Creature-Feature.
Wie die Karnickel heißt der Film.
Ja, das könnte man so übersetzen. Nee, kann man nicht. Aber wir haben natürlich ein schönes Oster-Special für euch. Das dürft ihr euch reinziehen. Und dann heißt es die nächsten Wochen und tatsächlich auch fast den nächsten Monat Festival, Festival, Festival. Erst werden wir ausgiebig vom Hardline-Festival berichten und von einigen Filmen. Und danach geht's natürlich an die Fantasy-Filmfest Nights ran und an ein paar sehr schöne Genre-Beiträge. Einen davon haben wir ja schon gesehen und für euch besprochen und den werden wir auch vor Kinostart am 23. April für euch
besprechen, und zwar Evil Dead Rise.
Genau.
Ich freue mich aber auch sehr auf Sisu und Talk to Me. Sehr gespannt, ja. Hat ja der Herr Schröckert da uns schon ganz heiß gemacht.
Richtig. Ich hoffe auch, euch heiß drauf gemacht zu haben, bei uns vielleicht ein Abo abzuschließen. Lohnt sich natürlich auch für 5 Euro monatlich, für mehr Inhalte, für einen Podcast früher und ja, für exklusive Einblicke in unsere Arbeit. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.